Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite oder wie man in meiner Heimat sagt, ein kräftiges Moin. Schön euch zu sehen. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und mit meinem Team, mit der lieben Tracy, mit dem lieben Aaron hier zu sein. Ich bin gern mit den beiden unterwegs. Vielen Dank, dass ihr mich heute begleitet. Ich habe vor Jahren eine Geschichte gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Es ist eine wahre Begebenheit. Eine junge Frau hatte sich vorgenommen, von England solo nach Neuseeland zu segeln. Sie segelt los, doch unterwegs passiert etwas. Ihr geht der Proviant aus. Es ist auf hoher See, es ist Flaute, sie kommt nicht weiter. Und sie betet, geht auf die Knie und danach setzt sie einen letzten Funkspruch ab. Mayday. Dieser Funkspruch wird gehört. Nicht von irgendeinem Schiff, nicht von irgendeiner kleinen Jolle oder einem Kutter, nein, von der Queen Mary II. Die Queen Mary ändert ihren Kurs, fährt zu der Seglerin. Und was mich beeindruckt, sie nimmt die Seglerin nicht einfach an Bord und nimmt sie mit, sondern stattet sie mit so viel Proviant aus, dass sie ans Ziel kommt. Und die Seglerin kommt mit diesem Proviant schließlich in Neuseeland an. Behaltet die Geschichte mal so ein bisschen im Hinterkopf. Aaron hat uns gerade von Elia vorgelesen. Elia ist eine meiner Lieblingspersonen im Alten Testament. Ich habe sowieso eine Art Finde, aber Elia ist so einer, der mich unheimlich beeindruckt. Und wir sind hier an einem Punkt, wo Elia vorher richtig coole Sachen mit Gott erlebt hat. Wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, es war eine Hungersnot im Land und Elia hat die quasi verursacht im Auftrag Gottes. Er hat gebetet und 6 Jahre gab es nichts zu futtern und keine Ernte, kein Regen. Und Elia ist so wunderbar versorgt worden. Da gibt es diese tolle Geschichte. Ich fand das in der Kinderbibel immer so cool. Da saß Elia dann so in so einer Höhle am Bach und dann kamen immer die Raben und haben ihm was zu essen gebracht. Das war immer so, dachte, hey cool, Gott versorgt ihn mit den Raben. Dann sind die Raben auf einmal weg und er kriegt den Auftrag, hey, geh mal da nach Zarpat, da ist eine Frau, die wird dich versorgen. Und dann ist diese wunderbare Geschichte von der Witwe in Zarpat, die auf übernatürliche Weise von Gott die Mittel bekommt, um den Propheten zu versorgen. Er erlebt dann nach diesen 6 Jahren, er betet, wie Gott wieder Regen schenkt. Und dann kommt es zum Showdown auf dem Berg Karmel. Das Kräftemessen zwischen dem Gott Baal, den Ahab und seine Anhänger verehren, und Jahwe, dem Gott Israels. Und Elia erlebt, wie Gott Feuer vom Himmel schickt und komplett den ganzen Altar wegbringt und das ganze Wasser. Und er erschlägt die Propheten des Baals. Ja, das hat er erlebt. Und in dieser Situation spricht unser Text. Und wir haben hier einen verzweifelten Propheten auf einmal. Diese Größe Gottes hat er erlebt und dennoch verzweifelt er, als er die Morddrohung von einer Frau hört. Also, ich muss da mal ein bisschen schmunzeln. Ich stelle mir Elia so als starken Gottesmann vor. Und dann kommt da eine Frau, die sagt, ich mach dich kalt. Und er kriegt Schiss. Und er haut ab. Er flieht nach Beersheba. Und dort lässt er seinen Diener zurück. Ich habe mich gefragt, kenne ich das aus meinem Leben? Kenne ich diese Momente, in denen ich so viel Angst habe, so traurig bin, so stark irgendwie in Depressionen falle, dass ich ja selbst die Menschen, die ich liebe, die mir am nächsten sind, und ich glaube, dass der Diener und Elia ein sehr enges Verhältnis hatten, die waren ja zusammen unterwegs, dass ich selbst diese Menschen, die mich Tag und Nacht kennen, die wissen, wie ich ungewaschen und ungeschminkt aussehe, einfach zurücklasse und mich in die Wüste zurückziehe, so wie Elia es hier tut. Elia legt sich unter diesen Ginsterstrauch, haben wir gehört.
Und er will sterben. So schlimm geht es ihm. Nimm mein Leben von mir, sagt er. Ich bin nichts besser. Also zu der Diagnose starke Depression kommt jetzt auch noch Suizid. Dieser Wunsch, ich will nicht mehr. Ich habe einige Menschen in meinem Leben getroffen, die genau dieses Problem hatten, die nicht mehr konnten und dann diesen Schritt gehen wollten. Und Gott hat es wundersamerweise verhindert. Und ich kenne auch Menschen, die diesen Schritt gegangen sind und sich das Leben genommen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Und ich möchte dich fragen, bist du vielleicht gerade auch in der Wüste unterwegs? Und sagst eigentlich Gott, eigentlich will ich nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das Spannende ist, Gott lässt Elia nicht hängen. Aber er macht auch nicht das, was wir Menschen so gerne machen und was ich persönlich ganz gerne mache. Also gucken wir uns jetzt mal den Umgang Gottes mit dem verzweifelten Propheten an. Gott schickt Elia nicht auf ein Motivationsseminar für unmotivierte Mitarbeiter. Das würde ich machen. Ich würde die sagen, hey, komm, das ist ein Motivationsseminar und hey, heute ist ein guter Tag und los geht's. Und wir machen das. Er legt ihm auch nicht die Hände auf, so wie ich es aus meinem Gemeindehintergrund der Pfingstgemeinde kenne, und betet die ganzen Depressionen weg. Er schickt ihn auch nicht zum Psychologen, schickt ihn nicht zu Peter, ne Jutta, die Praxis. Und sagt, hey, du musst jetzt unbedingt mal mit Peter reden, damit du die Dinge wieder geklärt kriegst. Aber wichtig ist vor allen Dingen, Elia, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst mehr stille Zeit machen, weil wenn du das gemacht hättest, dann wärst du gar nicht in der Situation. Das wären wir Menschen, das wäre ich. Die Dinge sind alle gut und richtig. Und wenn du ernsthafte Probleme hast, dann geh bitte zu Peter, der kann dir helfen. Und wenn du zu wenig Bibel liest, weil du einfach ja gerade geistlich trocken bist, dann darfst du auch gern wieder mehr Bibel lesen. Du darfst auch gern fasten und beten, das ist alles richtig. Und du darfst auch gern von deinen Ältesten für dich beten lassen. Aber in diesem Moment macht Gott das alles nicht. Gott lässt ihn schlafen. Finde ich faszinierend. Und dann schickt er einen Engel, Catering Service von Gott, und stellt ihm da was zu essen hin. Und dann darf er weiter schlafen. Und dann kommt wieder dieses Catering von Gott, der ihn so super versorgt. Hans-Peter Reuer hat zu diesem Text einmal gesagt, Essen und Schlafen kann manchmal das Geistlichste sein, was du tun kannst. Essen und Schlafen kann manchmal geistlicher sein als alles Bibellesen und alles Beten. In Zeiten, wo es uns nicht gut geht, wo es uns so geht, ist es vollkommen okay, dass wir schlafen und essen. Und ich weiß nicht, ob ich euch das letztes Mal erzählt habe, als ich hier war, aber ich habe das mal so ganz praktisch erlebt und da war Peter ein bisschen schuld dran. Letztes Jahr von meiner Hebräischprüfung, wir haben immer so 2 Wochen Prüfungszeit am Ende des Semesters, war ich ziemlich durch. Ich hatte ganz schlecht geschlafen, war total verzweifelt und ich bin nur rübergerannt zu Peter, habe mich ins Büro gesetzt und gesagt, Peter, ich kann nicht mehr, ich will das alles nicht mehr und ich schaffe das alles nicht. Ich habe einfach geheult. Und Peter guckt mich an, Manu, du musst schlafen. Ich kann aber nicht schlafen. Ja, du musst schlafen, ich rufe Jutta an. Dann hat er zum Telefon gegriffen, hat seine liebe Jutta angerufen, sagt, Manu, kommt gleich, ihr dürft nicht quatschen, die muss schlafen. Also der kennt uns, wir quatschen gerne. Und dann bin ich zu Jutta gefahren und durfte da einfach mal 2 Stunden schlafen. Und als ich wach wurde, bekam ich noch was Leckeres zu essen von Jutta. Und dann hatte ich wieder die Kraft zu lernen und dieses Ding irgendwie mit Gottes Hilfe zu bestehen. Das ist das, was Elia erlebt. Elia erlebt einen Gott, der sich kümmert und der ihm keine Vorwürfe macht, der ihn erstmal stärkt. Und dann geht er einen Schritt weiter. Dann kommt der 2. Schritt der Seelsorge Gottes an einem verzweifelten Propheten. Er bekommt den Auftrag, wir haben es vorhin gehört, dass er zum Berg Horeb laufen soll. Es gibt Ausleger, die davon ausgehen, dass dies der Sinai ist, also der Berg, an dem Gott die 10 Gebote an sein Volk gibt. Der Berg der Gottesbegegnung wird er auch genannt. Und dahin schickt ihn der Engel jetzt. Elia soll jetzt diesen Berg gehen, der Gottesbegegnung heißt. Und hier stellt Gott Elia diese Frage: Was machst du hier? Elia, was mockst du hier? Was wollt du? Und Elia bekommt hier die Möglichkeit zu erzählen, was ihn bewegt. Und Aaron hat es gelesen und er schüttet einfach sein Herz aus. Sagt, hey, alle Propheten sind tot, ich habe dir gedient und jetzt bin ich auch, werde ich auch verfolgt und es geht einfach gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein Unterton an Wut da ist. So ein Unterton der Anklage, Gott, du hast mir das eingebrockt, weil du hast mich berufen und du hast mich dahin geschickt und du hast das gemacht da auf dem Berg Karmel. Ich kenne das, dass ich manchmal auch so mit Gott rede und sage, Gott, was soll das alles? Warum schickst du mich ans theologische Seminar Rheinland, wenn ich dann vor der Hebräischprüfung verzweifle? Oder wenn ich dann 10.000 Hausarbeiten schreiben muss und gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht? Gott, bist du nicht irgendwie schuld an meiner Situation? Wenn ich jetzt meinen Job noch hätte, dann hätte ich Geld, dann müsste ich nicht von BAföG und Spenden leben, dann könnte ich mein Auto gut finanzieren, dann könnte ich shoppen gehen. Das geht alles nicht. Gott, wo bist du? Und ich möchte heute Morgen dir die Frage stellen, wie stehst du in Situationen, in denen es dir richtig bescheiden geht, zu deinem Gott? Wie stehst du heute Morgen zu diesem Gott, zu deinem Gott? Auch hier bin ich so fasziniert, wie Gott reagiert. Weil Gott ist jetzt nicht sauer. Also ich werde sauer, wenn man so mit mir redet. Aber Gott, ganz anders. Er sagt, Elia, ich will dir begegnen. Stell dich mal an den Eingang der Höhle und ich will dich jetzt sehen. Ich komme dir jetzt entgegen. Kein Vortrag, keine Anklage von Gott, kein, hey, du weißt, ich bin Gott, ich kann alles und ich kann machen, was ich will. Nein, ich will dir begegnen. Und dann kommt dieser Sturm, dann kommen dieses gewaltige Erdbeben, dann kommt dieses Feuer. Aber in all dem ist Gott nicht, sondern in der Stille. Ein stilles, sanftes Sausen. Das ist schon fast ein klassisch gewordener Ausdruck. Vom Hebräischen her noch viel anschaulicher. Das Hebräische bezeichnet das als das Geräusch, den Klang der Stille. Eine sanfte Stille. Ronald Stems sagt dazu, um Elia zu ermutigen und seinen Glauben zu stärken, begegnet Gott ihm auf dem Horeb. Diese Begegnung war mit einem starken Wind, einem Erdbeben und einem Feuer verbunden. Aber der Herr sah in keinen dieser Ereignisse. Gottes Offenbarung geschah vielmehr durch das Flüstern eines sanften Windhauchs. Das Flüstern eines sanften Windhauchs. Ich stelle mir so Situationen immer gern so bildlich vor. Und auch als Kind habe ich das schon gerne gemacht, habe ich mir vorgestellt, wie ich so in diesen Geschichten drin bin. Und es gab, als ich klein war, auch so eine Serie, Superbuch. Da konnten so 3 Kinder immer in die biblischen Geschichten reisen und die miterleben. Und ich stelle mir das so vor, ich sitze da mit Elia und Elia schüttet sein Herz aus und jammert und klagt. Und dann kommt dieses Sanfte, wie ein Streicheln über die Wange. Und wieder diese Frage, Elia, was tust du hier? Gott gibt ihm nochmal die Chance zu erzählen, was ihn bewegt. Und nur weil du einmal Gott alles gesagt hast, was dich gerade so beschäftigt, darfst du trotzdem nochmal kommen. Nur weil du denkst, oh Mensch, ich habe Gott da schon mit behelligt mit diesem Problem, der will das bestimmt nicht mehr hören. Kein Problem für Gott. Du darfst nochmal kommen und darfst ihm nochmal genau den gleichen Mist erzählen, der dich bewegt. Und wenn du 100-mal mit demselben Problem zu deinem Gott kommst, ist es okay. Er gibt dir die Gelegenheit, mit all dem, was dich bewegt, zu deinem Gott zu kommen. Mit allem. Und wieder ist Gottes Reaktion so anders als die von Menschen. Gott entlässt Elia nicht aus seinem Dienst. Gott wirft ihm auch nicht Morderei vor und trägt das in die Personalakte ein und sagt, hey, das ist eine Abmahnung, du darfst jetzt nur noch am Schreibtisch arbeiten. Er bekommt einen neuen Auftrag. Er soll Könige salben, und was ich viel spannender finde, seinen Nachfolger ausbilden. Also, ich würde keinen demotivierten, depressiven, suizidalen Leiter auswählen, um einen jungen, neuen Leiter auszubilden. Ich würde auch nie, ich habe im Rechtsanwaltsbüro gearbeitet, ich würde nie die demotivierteste Drittlehrerin aussuchen, um dem ersten Lehrer zu erklären, wie manche Dinge gehen, weil die wird das nicht richtig machen. Ich weiß nicht, Jungs, ihr spielt bestimmt Fußball, und da würdet ihr denjenigen, der immer neben das Tor schießt oder der Eigentore schießt, in den Sturm stellen oder gar zum Trainer für die Jugendmannschaft machen? Ich würde das nicht machen. Ich würde nicht denjenigen, der ständig Eigentore schießt, der nie was kapiert, der immer nur im Abseits steht, den würde ich doch nicht zum Trainer für die Jugendmannschaft wählen. Aber Gott macht das. Gott liebt Versager. Gott sucht sich immer Menschen aus, die total kaputt sind, die immer total auf die Nase fliegen, ja? Die rebellisch sind, die keinen Bock haben auf das, was Gott tut. Wenn wir uns Jona angucken, der hat keine Lust, der haut erstmal ab. Wenn wir an Petrus denken, der ist mega impulsiv und macht dadurch manche Sachen einfach kaputt. Und Elia liegt hier depressiv in der Ecke. Und der soll den neuen Leiter ausbilden. Und das Krasse ist, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergeht. Elisa ist so geprägt von seinem Vorbild, von seinem Ausbilder, dass er sagt, Gott, ich will die doppelte Salbung. Ich will noch mehr. Und er bekommt es. Also er hinterlässt einen motivierten Nachfolger. Ein demotivierter Prophet hinterlässt in dem neuen Auftrag Gottes, in der neuen Kraft, einen motivierten Leiter. Was ist das für ein Gott? Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass dieser Gott, der Mensch wurde an Weihnachten, Karfreitag ans Kreuz geht, stirbt, wieder aufersteht, einfach nur, weil er Beziehung mit uns kaputten und oft so schwierigen, eigenwilligen Menschen haben will. Gott tritt hier ganz bewusst in Beziehung mit Elia. Er schickt ihn ja sogar zu diesem Berg der Gottesbegegnung. Er geht in die Beziehung und in dieser Beziehung ist Elias Schwäche kein Problem. Gott wurde Mensch. Denn Jesus Christus, um dadurch unserer größten Schwäche zu begegnen, der Sünde. Mich fasziniert das. Wir haben diese Situation vom Garten Eden vor Augen, ja? Die Schlange tritt auf, verführt Eva, Eva verführt Adam und die beiden fliegen aus dem Paradies. Versagt. Der erste Mensch, das erste Menschpaar versagt schon direkt. Und Gott macht weiter. Sie müssen zwar die Konsequenz tragen, dass sie aus dem Garten Eden raus müssen, aber Gott vernichtet nicht die Menschheit. Ich mache eine Sandburg kaputt, wenn sie mir nicht gefällt. Gott macht es nicht. Und durch die ganze Bibel sehen wir, wie Gott Gnade und Treue erweist an dem Geschöpf, das er geschaffen hat und das doch immer wieder so jämmerlich versagt. Und das macht er hier mit dem Elia. Elia lernt hier ganz neu, dass Gottes Werk nicht von seiner Kraft und von seiner Stärke abhängig ist, sondern von seinem Geist. Gott macht deutlich, ich habe meinen Propheten, ich habe dich nicht verlassen. Gott sagt dir heute Morgen, ich habe dich nicht verlassen. Ich habe mein Volk, das so oft untreu ist, nicht verlassen. Manchmal erwarten wir in so verzweifelten Lagen, dass Gott sich offensichtlich und auf außergewöhnliche Art und Weise offenbart. Das macht er auch. Aber wie viel wichtiger ist es, dass wir in diesen Zeiten die Zeit vor Gott suchen, still werden und ihm die Gelegenheit geben, in unser Leben reinzusprechen mit seinem Frieden. Elia ist an diesem Punkt, wo ihm nur noch der Friede Gottes helfen kann. Die Menschheit war vor 2000 Jahren an diesem Golgatha-Punkt, an dem Punkt, da kann ihm nichts mehr helfen, außer dass Jesus Frieden macht mit dieser Welt. Und wir heute hier in Andernach haben nur diese eine Chance, diese Treue Gottes, dass Gott uns seinen Frieden gibt. Alles andere, was wir auf dieser Welt finden, sind nur billige Hilfsmittel. Wir brauchen seinen Frieden. Ich bin zwar nur teilweise halb so alt wie ihr, glaube ich, wie die meisten von euch. Und trotzdem durfte ich diesen Frieden immer wieder erleben. Bevor ich ans CSR kam, hatte ich einen relativ gesicherten Job. Und der hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht, irgendwas anderes machen zu wollen. Und irgendwann kam mein Chef und sagte, Manu, du musst gehen. Und ich weiß nicht, was ich so alles gedacht und gefühlt habe in dem Moment. Ich habe, glaube ich, alles durchgemacht an Gefühlen, was man so fühlen kann. So von, ach, du gibst dir jetzt die Kante oder ach, mit dem Auto vor dem nächsten Baum. Und ich landete aufgrund eines Termins, den ich nicht verschieben wollte, auf dem Friedhof. Und bin da spazieren gegangen, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte vor diesem Termin. Und ich sitze da und ich bin so am Rumheulen und an mich selbst so mitleiden. Und da gucke ich auf einen Grabstein vor mir. Und auf diesem Grabstein steht, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Was für eine Botschaft auf dem Zeichen des Todes auf einem Grabstein. Und in dem Moment war es, als wenn der Geist Gottes mir zu meinem Herzen spricht, Jesus selber vorne steht und sagt, Manu, ich bin Sieger. Du siehst es jetzt nicht, aber ich bin Sieger in dieser Situation. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott ist Sieger in deinem Leben. Gott hat kein Problem mit deiner Schwäche. Gott hat kein Problem, wenn du heute Morgen hier sitzt und dir ist der Proviant ausgegangen, wie bei unserer Seglerin. Du hattest ein gutes Ziel vor Augen. Du wolltest es solo schaffen über diesen Teich. Und dann geht dir der Proviant aus. Aber es ist für Gott kein Problem. Unsere Schwäche ist für Gott kein Problem. Und Gott hat Mittel und Wege, uns weiterzubringen. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Video auf Facebook gesehen von einem Hund, der irgendwie gelähmt war, keine Ahnung, der konnte auf jeden Fall nicht mehr laufen. Und das Herrchen hat so kreativ sich was überlegt, damit dieser Hund weiter mit ihm unterwegs sein kann. Und er hat sich so eine Kiste mit Rollen gebaut und zieht jetzt seinen großen Dalmatiner immer mit. Und das ist das, was Gott macht. Und das war das, was mir so deutlich geworden ist, dass Gott sagt, Manu, es ist kein Problem, wenn du nicht laufen kannst. Annette, es ist kein Problem, wenn du gerade nicht weiterkommst. Aaron, es ist kein Problem. Ich trage dich durch. Ich ziehe dich durch und ich lasse dich auch nicht auf halber Strecke liegen, nur weil du zu schwer bist. Du bist mir nicht so schwer. Deine Sünde ist mir nicht so schwer. Ja, wir kennen diese Bibelstellen, in denen steht, du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Aber unser Gott, der sich so viel Gedanken macht, der sich so viel Mühe macht, geht weiter. Und er gibt nicht auf. Und er zieht auch noch den Fußballspieler mit, der über den Ball tritt oder der einfach mal ins falsche Tor schießt. Der liebt dich und er will dich heute Morgen ermutigen, erneuern und dir zeigen, komm zu mir. Wir haben vorhin gesungen, lege deine Sorgen nieder. Und dieser Refrain endet mit, lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott so groß. Unser verzweifelter Prophet kommt in die Seelsorge Gottes und erlebt, dass dieses Problem, dieser Frust nicht zu groß ist für seinen Gott. Und er bekommt einen neuen Auftrag. Gott bringt ihn ans Ziel. Und der Prophet, der hier noch verzweifelt ist, der muss noch nicht mehr sterben, sondern der wird abgeholt mit dieser Feuerlimousine, finde ich auch cool, in den Himmel. Gott wertet ihn wieder auf. Und wenn wir uns die Bibel angucken, ein Jona, der weggelaufen ist, bekommt eine zweite Chance in Ninive. Ein Petrus bekommt eine zweite Chance nach der Auferstehung am See Genezareth. Jeder der Jünger, die abgehauen sind, bekommt eine neue Chance. Und die Kirchengeschichte zeigt uns, dass sie die neue Chance ernst genommen haben. Die Bibel ist voll von Menschen, die Fehler gemacht haben, die schwach waren, aber die einen Gott hatten, der kein Problem damit hatte und sie ans Ziel gebracht hat. Und wir dürfen heute wissen, wir haben einen Gott, der uns durchbringt, der stark ist, wenn wir schwach sind. Lasst mich noch beten. Vater, ich möchte dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du kein Problem mit unserer Schwäche hast, dass du kein Problem mit unseren Zweifeln hast. Dir ist nichts zu groß und ich bitte dich für jeden von uns heute Morgen. Du siehst jede Situation, in der wir stehen heute Morgen. Und ich bitte dich, begegne du uns mit diesem sanften Frieden. Diesem sanften, stillen Frieden, der uns zeigt, wie sehr du uns liebst, der uns durchträgt und der uns die Kraft gibt, weiterzugeben. Du schießt uns nicht aufs Abstellgleis, sondern du gehst mit uns weiter bis zum Ziel. Dafür danke ich dir. Amen.